Breitbandbesprechung.
Seit 2 Monaten wird mittlerweile in Hongkong protestiert. Auslöser war ja eine Gesetzesvorlage, wonach die Hongkonger Regierung Menschen nach China ausliefern kann. Dieses Auslieferungsgesetz ist zwar inzwischen vorläufig ausgesetzt, doch die Demonstrationen, die gehen weiter und die Demonstranten wollen mehr.
Ja, sie fordern, dass dieses Gesetz vollkommen zurückgenommen wird, dass die festgenommenen Demonstrantinnen und Demonstranten freigelassen werden, dass die Gewalt von Seiten der Polizei von einer unabhängigen Stelle untersucht wird und sie fordern den Rücktritt von Regierungschefin Carrie Lam.
Was sich die Demonstrierenden wünschen, ist eine tatsächliche Demokratie in Hongkong. Dafür sind Anfang Juni bei manchen Märschen noch bis zu 2 Millionen Menschen, auch Ältere und Familien mit Kindern, auf die Straße gegangen. Nun werden die Auseinandersetzungen zwischen Aktivistinnen und Aktivisten und Peking-Treuen immer gewalttätiger, auch wenn gestern der Marsch friedlich verlief.
Ja, und Technologien kommen dabei auf beiden Seiten zum Einsatz. Und wie die sich auf die Protestkultur in Hongkong auswirken, das haben wir mit Felix Lee besprochen, China-Kenner, Buchautor und langjähriger China-Korrespondent der TAZ, der Tageszeitung hier in Berlin. Und als erstes haben wir ihn gefragt, um welche Technologien es sich denn dabei überhaupt handelt und auch, ob hier Überwachungssoftware zum Einsatz kommt, wie zum Beispiel im übrigen China.
Also in Hongkong ist die Situation schon noch sehr viel anders als China. Also ich habe ja 8 Jahre in China gelebt und immer wenn ich nach Hongkong kam, dann merkte man schon, das ist sehr befreiend, weil das einfach doch noch eine freie Stadt ist. Nichtsdestotrotz, also diese Technik, diese Überwachungstechnik, die China in den letzten Jahren doch sehr, sehr erfolgreich entwickelt hat, das sind inzwischen auch schon längst Exportprodukte, im Übrigen auch in westliche Staaten, aber auch in Hongkong. Inwiefern jetzt diese Gesichtserkennungskameras schon im Einsatz sind, aktuell gerade bei den Protesten, das ist nicht so richtig bekannt, aber anzunehmen ist es.
Sehen Sie denn da Reaktionen im Verhalten der Demonstrierenden auf mögliche Überwachungstechnologien?
Ja, genau. Man sieht jetzt ja gerade in den Abendstunden, wie die alle mit ihren Laserpointern in unterschiedlichen Farben dann immer auf die Polizei halten. Und das hat 2 Effekte. Nämlich einmal, es funktioniert auch nur abends. Wenn das dann nämlich auf die Visiere der Polizisten strahlt, dann streut das Licht und dann sind sie geblendet. Und dann sind auch alle drumherum geblendet. Und das macht zum einen die Sicht für die Polizisten unmittelbar, beeinträchtigt das. Und das hat natürlich dann auch Auswirkungen auf diese Kameras, auf allgemeinen Kameras, und die sind ja definitiv im Einsatz. Und das würde auch tatsächlich bei Gesichtserkennungskameras zumindest die Sicht oder beziehungsweise die Erkennung erschweren. Wobei ich muss sagen, ich habe selbst mal so eine Firma besucht in China, die solche Gesichtserkennungssoftware mit den Kameras entwickelt. Und das ist schon sehr erschreckend. Also diese Kameras, die sind quasi, können ja eine ganze Kreuzung, 8-spurige Kreuzung ausleuchten, filmen. Und dann kann man quasi mit dieser Software von den Monitoren heraus berechnet er automatisch die Daten. Und ich habe das selbst ausprobiert, also Kamera auf mich gerichtet, dann rätselt es noch, Alter geschätzt und so weiter, Größe und so weiter. Größe stimmte sofort, aber das Alter erstmal völlig falsch daneben, aber nach ein paar Sekunden pendelte sich das ein und dann war das realistisch, weil das dann automatisch mit Daten abgeglichen wird, die es in den Behörden dann schon gibt und schon hat man einen. Und das Gesichtserkennung ist im Grunde ein bisschen, trifft es nicht ganz, sondern es ist im Grunde auch, da werden auch die Bewegungen registriert. Und inwiefern dann jetzt in Hongkong bei den Protestierern dann das dann wirklich wirkt mit diesen Laserpointern, das komplett zu beeinträchtigen, das wage ich zu bezweifeln, weil wie gesagt, dieses Bewegungsprofil wird auch aufgegriffen und damit kann man die Demonstranten identifizieren, befürchte ich.
Das heißt auch, Gesichtsmasken bringen jetzt nicht mehr so viel. Etwas, was man ja auch beobachtet bei den Demonstrierenden.
Ja, also ich glaube, wenn wirklich Gesichtserkennungskameras eingesetzt sind, Beweise gibt es dafür bislang nicht, aber falls das der Fall ist, würden Masken überhaupt nicht mehr funktionieren, weil da reichen im Grunde Kopfprofil, da werden ja alle möglichen Sachen von einem Menschen aufgegriffen und dann wird das irgendwie mit den Daten abgeglichen und irgendwann passt es dann.
Wenn wir darüber reden, dass die Demonstranten natürlich aus nachvollziehbaren Gründen nicht in das Blickfeld der Behörden rücken wollen, welche Rolle spielen da soziale Netzwerke bei diesen Protesten? Weil da ist natürlich die Möglichkeit, anonym zu bleiben, auch nicht so ausgeprägt.
Also man muss schon sagen, das trifft sowohl in China als auch in Hongkong zu. Gerade die Jugend ist sehr technikaffin. In China hat das auf jeden Fall auch mit quasi mit dieser Überwachung zu tun. Das ist im Grunde so ein Katz-und-Maus-Spiel. Also in China, gerade das Internet ist ja innerhalb Chinas, hat China mit eines der schnellsten Internetnetzwerke der Welt, aber es ist halt vieles, nach draußen ist blockiert, also die sogenannte große berühmte Firewall. Und das wird natürlich trotzdem gerne umgangen und dann werden alle möglichen technischen Entwicklungen da ausprobiert, um diese Zensur zu umgehen. Klar, und die Behörden dann, die greifen das auch noch wieder auf, kriegen das auch wieder in den Griff und dann ein paar Wochen später gibt es wieder eine neue Technik. Das ist in Hongkong nicht ganz so ausgeprägt, weil Hongkong letztendlich doch immer noch frei war, auch im Internet. Aber auch da merkt man diese Technikaffinität und zum Beispiel jetzt bei den Protesten, so ein WLAN-Netzwerk oder so lässt sich doch auch relativ leicht ausschalten. Da haben sie alle möglichen Methoden gefunden, wie sie quasi das auch nutzen. Zum Beispiel AirDrop von Apple. Also da werden quasi so, das ist so Schwarmintelligenz. Da baut einer eine AirDrop-Verbindung auf und der nächste und dann so wird das so weitergetragen und dann hat man plötzlich doch im ganzen Protestgebiet Internet, weil das so immer weitergetragen wird. Also beeindruckend, das zu sehen und in welcher Geschwindigkeit, aber da merkt man doch auch, wie sehr quasi so eine technische Unterdrückung doch auch zu einer technischen Innovation führt, so pervers das klingt, aber das ist tatsächlich so.
Nun haben Sie gerade ausgeführt, wie die Technologien trotzdem noch sehr gut funktionieren, wie sich Menschen über diese Technologien miteinander vernetzen. Aber wie schaffen Sie es, sich auch zu koordinieren? Wir haben ja gerade angesprochen, es gibt sozusagen nicht mehr so sehr die Anführer, wie Joshua Wong das zum Beispiel gewesen ist bei der Regenbogenbewegung. Wie machen Sie das?
Ja, ich muss sagen, die sogenannten Aktivistenführer, die treten nicht mehr ganz so sehr in den Vorschein. Das ist eine Lehre aus den Protesten vor 5 Jahren, bei den Regenschirmprotesten einerseits intern, also da gab es auch intern viel Kritik, wenn sich immer, es ist in jeder Protestbewegung ja so, wenn sich Leute zu sehr den Vordergrund geraten, dass sie dann häufig dann auch intern in Kritik geraten. Aber das hat natürlich auch damit zu tun, dass eigentlich sämtliche damaligen Führer der Protestbewegung letztendlich früher oder später dann doch auch eine Haftstrafe absitzen mussten. Und um das zu vermeiden, merkt man jetzt schon, dass es da nicht mehr so diese profilierten Leute gibt, die das anpushen. Also intern gibt es die schon, aber nichtsdestotrotz, also diese Schwarmintelligenz, wo dann so spontan dann auch gesagt wird, über Zeichen, also so Zeichensprache, über eigene Apps, über eigene Verbindungen, über eigene, also sie nutzen ja zum Beispiel auch gar nicht mehr WhatsApp dort, was da sonst auch sehr weit verbreitet ist, sondern ganz andere Dinge, das spricht sich dann schnell rum und dann ist das im Grunde so eine Schwarmintelligenz, wo sich das mehr oder weniger von selbst verbreitet und so werden da teilweise auch die Proteste organisiert, also anders als vor 5 Jahren, wo sich dann doch sehr stark vieles im Finanz- und Regierungsviertel abspielte, spielen sich die Proteste jetzt dieses Mal im gesamten Territorium von Hongkong ab. Und vieles läuft dann doch auch so ab, dass dann spontan einer sagt, okay, in dem und dem Außenbezirk und so gab es das, bitte so und so viele Leute oder Gruppen wäre gut zu sammeln und Verkehrsinfrastruktur in Hongkong ist sehr gut. Und dann ist ruckzuck, haben sich da schon Gruppen gebildet, sodass die häufig sogar in der Überzahl sind gegenüber der Polizei und die Proteste dann gar nicht mehr unter Kontrolle bekommen kann.
Interessant sind ja auch und auffällig vor allen Dingen die Bilder, die diese Bewegung produziert. Das sind ja, man kann eigentlich von ikonischen Bildern sprechen, wenn wir eben die gelben Regenschirme, die Regencapes sehen, die blutbespritzte Flagge von Hongkong, Slogans wie Lass keinen zurück. Woher kommt diese Bildhaftigkeit dieser Bewegung? Ist das Ausdruck unserer Zeit oder ist das schon speziell?
Es ist sicherlich Ausdruck auch unserer Zeit. Also ich würde mal auch sagen, hier ist die IT-Generation, die junge zumindest, spielt ja auch sehr viel mehr mit Bildern. Ich sage jetzt auch immer ein bisschen die Instagram-Generation. In Asien muss man sagen, da gibt es nochmal eine Spezifischkeit, so, die mögen das Spielerische. Auch Erwachsene mögen das Spielerische, die mögen das Kindliche. Es ist sehr stark auch, gerade Hongkong ist sehr, sehr japanisch geprägt und die Japaner stehen ja dafür, dass sie gerne mit so Icons und mit so lustigen Bildchen und so weiter spielen. Und das haben die Hongkonger tatsächlich auch. Das mit den Regenschirmen, das hatte sich dann ja ergeben. Also da gab es das erste Mal, vorher waren Proteste in Hongkong zumindest in den letzten Jahrzehnten immer sehr, sehr friedlich. Und als es dann vor 5 Jahren das erste Mal auch für die Demonstranten überraschenderweise zu einem Pfefferspray-Einsatz und Tränengaseinsatz kam, dann spannten die halt, Hongkong ist auch sehr regenreich, spannten da halt ihre Regenschirme auf und prompt hatten sie dieses Symbol. Und es war dann ja auch doch ein sehr sympathisches Symbol. Also letztendlich kann man ja einen Regenschirm gerade in so einer wuseligen Protestsituation doch sehr vielseitig nutzen. da gab es auch in Hongkong bis dahin auch keine Verbote diesbezüglich, weil es bis dahin auch nie nötig war. Und dann hat man das so erweitert und ich merke jetzt, nach 5 Jahre später, dass sie teilweise, ich bin sehr, sehr beeindruckt, wie ausgerüstet teilweise die Demonstranten sind, so mit allem Möglichen sein. Also diese Gesichtsmaske ist ja ursprünglich eigentlich daraus entstanden, dass man sich dagegen irgendwelche diversen Grippeviren und so weiter schützen könnte. Also auch schon sehr weit verbreitet in asiatischen Städten mit vielen Menschen. Aber das hat sich jetzt ja zu einem festen Objekt entwickelt, dass selbst die friedliche Oma, die da mit demonstriert, dann quasi aus unserer Sicht vermummt rumläuft, aber letztendlich einfach ihre Gesichtsmaske aufsitzen hat.
Der langjährige China-Korrespondent der Taz, Felix Li, war das. Er hat uns erklärt, wie Technologien bei den Protesten in Hongkong eingesetzt werden und welche Bilder die Demos produzieren.